Wenn du große und kühne Absichten und Visionen hast, dann ist das gut. Aber sie sind immer noch viel kleiner als die, die Gott hat. Wir packen ihn so schnell in eine kleine Schachtel. Und es ist wunderbar, dass wir zu ihm gehen dürfen, dass wir beten dürfen. Das war super. Wenn ihr nicht hier wart, gestern, ihr habt was verpasst. Aber Gott möchte uns diesen Gebetsgeist geben. Korea, da wird gebetet. 3 Stunden sind nur der Vorlauf. Das können wir nicht, da sind wir noch nicht so weit. Aber Gott möchte uns anstecken mit seiner Dimension. Er möchte, dass wir unsere, wie sagt man, wie beim Zug, dass wir unsere Stromschienen nach oben gehen lassen. Amen. Und heute habe ich ein Thema, über das predigt man wenig. Und es ist gut, vielleicht werde ich ein paar Freunde heute verlieren, aber ich predige es trotzdem. Es ist mir aufs Herzen gekommen. Es gibt Dinge, die sind einfacher zu predigen, aber ich denke, das kommt auch von Gott. Schön, dass ihr da seid. Geht's euch gut? Super. Ja, wir stehen ja in unserer Predigtserie von Nehemia, ein Erweckungsmann, ein Mann, der erlebt hat, wie Dinge verändert worden sind, unmögliche Dinge verändert worden sind. Und Gott möchte dasselbe tun in unserer Zeit. Und diese Veränderungen, diese Wunder sind nicht einfach so gekommen, sondern da hat es Gesetzmäßigkeiten drin. Und ich sage es euch immer wieder, lest dieses Buch mal wieder durch mit offenem Herzen. Wir haben gesehen zum Beispiel, dass Nehemia ein Mann des Gebetes war. Ganz eine starke Betonung. Aus dem Gebet sind diese Impulse gekommen. Aus dem Gebet ist die Inspiration gekommen. Aus dem Gebet ist die Kraft gekommen, durchzuhalten. Und dann haben wir gesehen, er war ein Mann, der seinen Gott kannte. Und deswegen hat er ausgesprochen in den schlimmsten Anfechtungen, unser Gott wird es uns gelingen lassen, weil er ein großer Gott ist. Wir haben lange darüber gesprochen, wir haben auch begonnen darüber zu sprechen. Nehemia war ein Mann, der Gottes Wort kannte. Ich habe euch das letztes Mal kurz gesagt, das ist wieder einer seiner ganz großen Schwerpunkte. Er wusste, Gottes Wort ist wahr. Und Nehemia hat Gott immer wieder auf der Basis seines genialen, ewigen, gültigen Wortes herausgefordert. Und Gott hat ihn erhört. Wieso? Er kann gar nicht anders, als zu seinem ewigen Wort zu stehen. Weil Gott nicht lügen kann, ist sein Wort Wahrheit und das höchste Niveau der Realität. Und wenn Gott etwas gesagt hat oder heute sagt, dann sind das nicht nur Worte, sondern es sind bereits Tatsachen in der geistlichen Welt. Oh yes. Wenn wir das verstehen würden, würde unser Leben verändert werden. Und deswegen heute ein bisschen ein gewagtes Thema. Wie viel Verlangen haben wir, vom Wissen des Wortes Gottes zur Offenbarung zu gelangen? Wir alle wissen, dass allein das verständnismäßige Wissen von Wahrheit des Wortes Gottes noch lange keine Veränderung in unserem Leben hineinbringt, selbst wenn die Wahrheit, die wir glauben, noch so wahr ist, oder? Unser Leben wird nur in dem Maß verändert, wie wir Offenbarung haben über diese Wahrheiten des Wortes Gottes. Erst wenn wir Offenbarung haben über Gottes Wort, wenn es Klick macht, wenn uns ein Licht aufgeht in unserem Kopf über die Realität einer biblischen Aussage, wird unser Leben auf diesem Gebiet transformiert und verändert. Wir wissen es, es gibt viele Theologen, die können die Bibel fast auswendig. Und ihr Glaubensleben ist doch so flach wie ein Flugplatz. Sie haben keine lebendige Beziehung zu Gott, weil sie nie eine Wiedergeburt bekommen haben, weil sie nie eine persönliche Offenbarung erlebt haben, wie der Geist Gottes ihnen für diese Wahrheiten, die sie kennen, die Augen geöffnet hat. Ich denke, viele von uns haben das Wissen gehabt über Jahre lang, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Stimmt das? Viele haben das gewusst, ich auch. Seit ich seit ich ein bisschen begreifen konnte. Aber diese Wahrheit hat in meinem Leben quasi nichts bewegt. Aber dann gab es einen ganz bestimmten Tag in unserem Leben. Einen Tag, den viele heute sagen können, wenn das war, an dem wir durch das Wirken des Geistes Gottes plötzlich überführt worden sind von unseren Sünden. Und durch diese Berührung, durch diese Erleuchtung von Gott, sind wir zu Gott gegangen und haben gesagt, Jesus, ich sehe, du bist der Erlöser, ich bin sündig. Gib mir ein neues Leben, vergib mir meine Schuld, ich nehme dich als persönlicher Erlöser an. Und diese Offenbarung hat eine Wirkung gehabt. Was ist geschehen? Der Geist Gottes ist in unseren Herzen gekommen, hat Wohnung genommen und das hat unser Leben transformiert, oder? Innerhalb von ein paar Monaten oder Wochen wusste jeder Hinterletzte in der Lehrwerkstatt, dass der Jörg ein Jesus-Freak geworden war. Vom Wissen, von der Information des Wortes Gottes zur Offenbarung. Und ohne diese Begegnung, dieses Wissen, bleibt auch das Christentum eine Religion wie jede andere. Vielleicht hätten wir durch eine Gehirnwäsche oder durch das stetige Hören von Wahrheiten oder das Mitgliedwerden in einer Kirche bestenfalls unser Verhalten angepasst. Aber sicherlich hätte es keine Transformation von innen nach außen zustande gebracht. Somit ist das Kennen von biblischer Wahrheit eine sehr wichtige, eine sehr nützliche, eine sehr wunderbare Information, die unser Leben reich machen kann, die uns zum rechten Glauben führen kann. Aber unser Leben verändert sich nur in dem Maß, wie wir persönliche Begegnungen mit Gott machen und der Heilige Geist uns Offenbarungen schenkt über sein Wort. Und wir sprechen später darüber, dass diese Offenbarungen von Gott über sein Wort nicht einfach vom Himmel fallen, sondern da braucht es ein bittendes, verlangendes Herz, einen Hunger und einen Durst, das zu erleben. Offenbarung, so kann man sagen, ist also etwas ganz persönlich. Ich kann keine Offenbarung haben für dich und du nicht für mich. Das Volk Israel hatte während 40 Jahren in der Wüste ein fortlaufendes Wunder von Gottes Gegenwart erlebt. Stimmt das? Mehr oder weniger, oder? 3 Millionen Menschen haben jeden Tag erlebt, wie sie gratis mit Wasser versorgt worden sind. In der Wüste. Mit Manna, mit Wachteln. Und die Kleider, die sind nicht kaputt gegangen, steht in der Bibel. Es scheint, dass die gewachsen sind mit den Kindern, währenddem sie groß geworden sind. Es gab keinen Zeh und Ah in der Wüste, ich sag's euch. Jeden Tag Gottes Wunder erlebt. Und es gab keinen Zweifel, dass sie diese Erfahrungen nicht ihren Kindern weitergegeben hätten. Mit Eifer. Wenn selbst wir Schweizern unseren Kindern erzählen, was der Wilhelm Tell doch gemacht hat für uns. Wie viel mehr haben dann die Juden mit ihrer ausgeprägten Familien- und Generationenkultur diese Wundergeschichten ihren Kindern eingeschärft? Die wussten alles. Das hat Gott gesagt, mein Volk. Die Kinder sollen das lebendige, wahrhaftige Wort Gottes gehören und kennen. Was ist geschehen? Eine, zwei Generationen weiter. Da lesen wir zum Beispiel in Richter 2,10. Und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Bitte, die haben alles gehört. Die konnten das auswendig zitieren. Aber die neue Generation hatte zweifellos das Wissen von dem Gott Israels, von seiner großen Macht. Aber es fehlte eine persönliche Offenbarung. Er fehlt eine persönliche Erfahrung mit diesem Gott. Und unsere Kinder haben es gut, wenn sie in Häuser aufwachsen, wo von Jesus erzählt wird. Aber wenn sie nicht selber Begegnungen haben mit Gott, diese Offenbarungen, dann stehen sie an. Und deswegen beten wir, dass unsere Jugendlichen, unsere Kinder nicht nur schöne Programme haben, sondern immer wieder Jesus persönlich begegnen. Das brauchen wir alle immer wieder. Ich mache ein bisschen einen kleinen Rückblick in die Geschichte Israels. Als das Volk Gottes ins verheißene Land eingezogen war, da gab es noch Propheten, krasse Propheten, oder? In Israel, die dem Volk Gottes halfen, es in die Anbetung hineinzuführen. Es hat sie über geistliche Wahrheiten belehrt. Und diese Propheten lehrten die Realität des Heiligen Geistes. Sie lehrten, wie man die Stimme Gottes hörte, wie man von Gott empfangen konnte und auch wie Gott angebetet wird. Das Wirken des Geistes Gottes bringt Veränderung. Da öffnete sich zum Beispiel der Himmel über dem Saul, dem ersten König Israels, der in den Einfluss zu einer Prophetengruppe gekommen war. Und was ist geschehen? Den hat es erwischt. Und es geschah, als er sich umwandte, um von Samuel wegzugehen, da verwandelte Gott sein Herz. Eine Berührung, eine Begegnung, eine Offenbarung, geschenkt durch den Geist Gottes, durch das Wirken dieser Propheten. Und dann kam Jesus, 400 Jahre später, viele Jahre später. Seit 400 Jahren war die Stimme der Propheten verstummt in Israel. Und was ist geschehen? Als Folge haben sich die Juden in ihre Synagogen zurückgezogen. Und was haben sie gemacht? Nicht nur Pausenbrot gegessen, sondern die haben das Wort Gottes studiert. Sie haben die Tora gelesen und über sie diskutiert. Aber damit hatte die Anbetung, das prophetische Wort und der Geist Gottes ihren Raum verloren. Und wir wissen das von Jesus, dass die Schriftgelehrten zu seiner Zeit ein sensationelles Wissen hatten, wie der Gott ihrer Väter übernatürlich gewirkt hatte. Aber was war das Problem? Das Problem war, dass sie einen geschichtlichen Glauben lebten, mit vielen guten Erinnerungen an die Vergangenheit. Aber sie machten nicht eine übernatürliche Erfahrung und sie erlebten keine Wunder mehr. Sie hatten einen toten Glauben und lebten eine tote Religion, welche keine Heilung mit sich brachte, keine Rettung mit sich brachte, die nichts freigesetzt hatte. Ohne persönliche Offenbarung geschieht keine Transformation. Und das geschieht, das gilt auch für unser Leben. Und so waren die Juden sich also gewohnt zu hören, was Gott in der Vergangenheit getan hatte. Und dann ist Jesus gekommen. Er hat seinen Dienst begonnen. Er hat sich in die Synagoge gesetzt, wie das seine gute Gewohnheit war. Man hat ihm ein Buch gegeben, das war zufällig gerade im richtigen Ort aufgerollt, oder? Und dann hat Jesus gelesen. Der Geist des Herrn ist auf mir. Kommt plötzlich der Geist Gottes ins Spiel, oder? Weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Aber dann kam der große Hammer. Nachdem er fertig gelesen hatte, hat Jesus etwas Revolutionäres gesagt. Er hat gesagt, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Er sagte plötzlich diesen gelehrten Leuten, Gott wirkt heute noch Wunder. Gott ist nicht nur ein Gott der Vergangenheit, sondern ein Gott der Gegenwart. Halleluja. Als Jesus auf der Erde war, da haben die Juden gewartet auf diesen Messias. Aber die allerwenigsten haben erkannt, wer er wirklich war. Wieso? Sie wussten das, aber es fehlte ihnen die Offenbarung. Und hat Jesus zum Beispiel dann über Jerusalem geweint und gesagt, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, denn du siehst es nicht. Die Wahrheiten waren klar, aber es gab kein Licht, keine Offenbarung dafür. Und das Wort Gottes ist krass. Da haben wir zum Beispiel die Propheten Hosea und Jesaja. Die sagten etwas ganz Krasses, und zwar dem Volk Gottes. Sie sagten, du kannst zum Volk Gottes gehören und trotzdem in Knechtschaft leben. Trotzdem in Krankheit leben, in der Misere und in tausend Problemen verstrickt leben, wenn dir die Offenbarung fehlt. Darum muss mein Volk nicht, dass die Heiden, mein Volk in die Verbannung, denn es hat keine Erkenntnis. Es hat keine Offenbarung. Und auch wir können uns zufrieden geben mit dem, was wir wissen, mit dem, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, mit Gott. Ohne offen zu sein, für das, was Gott uns heute sein möchte und schenken möchte. Und wenn das so ist, dann wird unser Glaubenleben wie so eine Rationalität. Und wir beginnen nur noch im Natürlichen zu leben, wo wir nur das wahrnehmen, was wir sehen und hören können. Aber Glaube hat ganz wenig mit dem Verstand zu tun, sondern Gott will uns durch den Glauben in die Gemeinschaft, in die Gedanken, in die Gesinnung Gottes bringen, was er heute in und durch uns tun möchte. Er will uns dazu bringen, so zu glauben, zu denken und zu handeln, so wie Gott das tut. Und so möchte Gott uns heute Offenbarung über sein Wort geben, dass wir in unserem Glaubensleben nicht nur in der Vergangenheit hängen, sondern ihn heute erleben. Das war super, was wir erlebt haben, gestern und vorgestern. Aber es geht um heute und es geht um morgen. Gott möchte heute Menschen retten. Gott möchte heute Menschen im Heiligen Geist taufen. Gott möchte heute Menschen heilen. Er möchte, dass wir heute frische Erfahrungen mit ihm machen. Zwei goldene Ausnahmen gab es im Alten Testament, als Jesus dann gekommen ist. Die hatten sogar eine starke Offenbarung, dass Jesus der Messias war. Wer waren diese beiden Menschen? Die Hanna und wer noch? Der Simeon! Halleluja für die Senioren! Die grauen Löwen! Oh, Halleluja. Ihr seid noch lange nicht auf dem Abstellgleis. Amen. Ja, Marie. Das Beste kommt noch. Obwohl Jesus hundertprozentig keinen Heiligenschein hatte, sondern aussah wie jedes andere Baby, das am achten Tag zur Beschneidung in den Tempel getragen wurde, erkannten diese beiden Senioren in Jesus sofort den Messias. Der war nicht angeschrieben, ich bin der Messias. Sie erkannten, was Gott jetzt in ihren Tagen tun wollte. Wieso? Durch ihr anhaltendes Beten und Fasten waren sie sensibel geworden auf die Stimme des Heiligen Geistes und auf seine Offenbarung. Und der Geist hat ihnen gesagt, jetzt in den Tempel. Wow. Im Gegensatz zu ihnen erkannten ihn viele Menschen später nicht als der Messias, obwohl sie ihn erlebt hatten, obwohl sie sein liebendes Herz gespürt hatten, obwohl sie unzählige Wunder und Wohltaten mit eigenen Augen gesehen hatten, obwohl sie gehört hatten, dass Jesus Wasser in Wein verwandelte. Obwohl sie vielleicht dabei gewesen waren, als er den toten Lazarus aus dem Grab herausgeholt hatte. Wow! Aber die beiden Senioren, die waren am Puls des Lebens und an der Zeit. Und die haben die Uhr Gottes verstanden für ihre Generation. Ihre Intimität, die sie ausgelebt hatten, hatte in ihrem Herz eine ganz entscheidende Offenbarung freigesetzt für das, was Gott will in der jetzigen, in ihrer Zeit tun. Und wir brauchen diese Offenbarung ganz dringend. Sonst hangen wir nur in der Vergangenheit. Und Jesus hat im Geist gefragt, dass seine meist ungebildeten Jünger erkannt hatten, wer er war und was Gott durch sie in diesem Moment tun wollte. Der hat gelobt und gepriesen. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen hast und es den unmündigen Fischern geoffenbart hast. Und der Petrus, der hat erkannt, dass Jesus der Messias war. Und was hat er gesagt? Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sehen wir da wieder, sondern mein Vater im Himmel. Krass. Und die guten Theologen, hat Jesus gesagt, die haben keinen Plan, wer sein Vater war. Diese besuchten zwar die Synagogen, sie kannten die Schriften auswendig, aber sie hatten keine Offenbarung, wer dieser Jesus war. Keinerlei Manifestationen seiner Gegenwart oder seines Reiches wurden da freigesetzt. Aber durch die Hände der Fischer, durch die Hände der Menschen, die eine Offenbarung hatten, wer Jesus war, geschahen Zeichen und Wunder. Halleluja, sie freuten sich, die Dämonen sind ausgetrieben worden. Zeichen und Wunder geschahen durch die Hände der Jünger, weil sie Offenbarungen hatten über die Wahrheiten, weil sie sahen, so wie Jesus sah, weil sie so dachten, wie er dachte, weil er verstand, was Gott in der jetzigen Zeit tun wollte. Ihr Glaube war nicht antik, sondern frisch inspiriert. Nehmen wir Paulus, oder? Einer der größten Theologen, ausgebildet vom wahrscheinlich größten Theologen seiner Zeit. Es wird uns nicht berichtet, dass durch seine Hand oder durch die Hand von Gamaliel, seinem hochkarätigen Lehrer, je ein Wunder geschehen ist oder eine Offenbarung Gottes geschehen worden ist, bevor dann Paulus später Jesus kennengelernt hatte. Sie eignen sich nur mentales Wissen an. Sensationelle Erkenntnis, aber sehr Offenbarung, oder? Paulus hat Jesus höchstwahrscheinlich nie mit seinen Augen gesehen, stimmt das? Aber auf dem Weg von Damaskus ist etwas geschehen. Was ist geschehen? Er hatte eine Begegnung, er hatte eine Offenbarung von dem auferstandenen Christus. Wow. Und diese Offenbarung, dieses geistliche Erlebnis, diese Berührung hat etwas freigesetzt. Da ist geistliche Power in sein Leben gekommen, Geistesgaben sind da gegangen, er hat die neuen Sprachen gesprochen, lesen wir in der Bibel, und er hat eine geistliche Wiedergeburt erlebt durch diese Berührung, durch diese Offenbarung. Und dann sehen wir, dass sein Leben transformiert worden ist. Nicht durch sein Wissen, sondern durch diese Berührung, durch diese Offenbarung. Und bald wurde der Christenverfolger selber zum Verfolgten. Wieso? Weil sein Leben verändert worden ist. Merken wir, dass erst die Offenbarung Gottes das Übernatürliche in seinem Leben aktiviert hatte. Und wieder erneut, er hatte eine spektakuläre Begegnung mit Jesus. Aber der Paulus ist nicht stehen geblieben. Hat gesagt, Halleluja, jetzt bin ich errettet. Sondern da hatte Hunger nach mehr von Gott. Philipper 3,10, einer seiner Aussprüche, die sein Herz offenbart. Ja, ich möchte Christus durch und durch kennen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Heiter erfahren, nachdem er das alles erlebt hatte. Der wollte noch mehr. I want to know Christ and the power of his resurrection. Halleluja. Was war das Geheimnis? Er wollte mehr. 2. Korinther 12, 12, als er damit seit den anderen Superapostel diskutierte, schreibt der Paulus, mein Dienst war gekennzeichnet von unbeirrter Standhaftigkeit und war begleitet von außergewöhnlichen Geschehnissen, von Wundern und machtvollen Taten. Halleluja. Wieso? Weil er mehr wollte. Ich möchte Christus kennen und die Kraft seiner Auferstehung. Und weil wir keine Zeit haben, sage ich das nur. Galater 2 und Epheser 3, da sehen wir, dass Paulus weitere Offenbarungen hat. Wieso? Weil er sich zurückgezogen hatte, weil er viel mit Gott redete, weil er sein Angesicht gesucht hatte, der war im Himmel, der hat Begegnungen gehabt. Wow, weil er Hunger und Durst hatte. Und dann müssen wir merken, dass ohne Offenbarung geschieht kein geistliches Wachstum, geschieht keine Veränderung in unserem Herzen. Und das Studium des Wortes Gottes ist unermesslich wichtig. Ich sage es klar, wenn wir uns nicht mal die Mühe machen, Gottes Wort zu studieren, es in uns aufzunehmen, dann werden wir kaum jemals größere Offenbarung über sein Wort bekommen. Ganz sicher nicht. Das ist die Basis. Aber um es plump zu sagen, die Deposition dieser Wahrheiten in unserem Kopf führt nicht automatisch zu einem geistlichen Wachstum oder zur Transformation in unserem Herzen. Deswegen verursacht Religion nur Krieg. Auch die christliche Religion, wenn es nur eine Religion ist, gibt es nur Spannungen. Und jetzt sage ich etwas ganz Wichtiges. Wenn wir auf einem Gebiet eine sensationelle Offenbarung haben, über die ewigen Wahrheiten der Bibel, dann heißt das noch lange nicht, dass wir alles verstehen. Es kann sein, dass wir die herrlichste Begegnung Gottes hatten und uns bekehrt hatten, eine Wiedergeburt erlebt hatten, wie im Bilderbuch. Aber wegen dem wissen wir noch lange nicht alles. Ich möchte das Beispiel bringen von Huldrych Zwingli. Der ist aufgewachsen in der Gegend, wo wir früher gewohnt hatten, da zwischen den Kühen und Ziegen. Ein Mann in der Höhe. Ein Mann, ein Bauernmann. Und er hatte Begegnungen und sensationelle Offenbarungen von Gott und von seinem Wort. Wow! Wie ist das gekommen? Inmitten der Berge, wie hier. Zwischen den Kühen und Ziegen. Er hat Wort Gottes, eine Bibel hat er übersetzt, oder? Und er hat Dinge freigesetzt, er ist nach Zürich gegangen und hat dort eine gewaltige Reformation fertiggebracht. Wieso? Weil er Offenbarung hatte über ganz viele wichtige Dinge, über die die Bibel schreibt. Aber er hat nicht alles verstanden. Zwingli ersäufte zum Beispiel in Zürich brutal die ersten Täufer in der Limmat, weil ihm auf diesem Gebiet, auf diesem fundamental wichtigen Gebiet, die Offenbarung fehlte. Er war Mann Gottes. Und ich habe nicht die geringsten Zweifel, dass Gott nicht vehement zu ihm gesprochen hat. Ich habe nicht die geringsten Zweifel, dass der Geist Gottes ihn versucht hat zu korrigieren. Huldrych, stop it! Studiere mein Wort doch mit deinem offenen Herzen. Du handelst gegen den Geist des Evangeliums und wirst so sogar noch zum Handlanger des Teufels. Er hat es nicht verstanden. Die Überzeugungen seiner Zeit, sein Bibelwissen, seine theologischen Ansichten, da hat er einen schwarzen Flecken. Warum verstehen wir das? Wir brauchen eine breite Offenbarung. Wir leben in einer Zeit, wo wir viel wissen, wo wir viel Information haben, aber wenig Transformation, weil uns diese Offenbarung fehlt. Da können wir jeden Sonntag treu die Kirche besuchen und genauso gleichzeitig regelmäßig pornografische Internetseiten anklicken. Oder wir können unseren Mitmenschen immer wieder unfreundlich und mit Unvergebung begegnen, weil wir zwar wissen, dass wir vergeben sollten, aber wir haben keine Offenbarung über diesen Wahrheiten, über diesen wichtigen Wahrheiten. Und wenn wir nur im mentalen Verständnis der Bibel bleiben, wenn wir immer uns nicht wieder anstecken und berühren lassen von Gott und frische Offenbarungen von ihm bekommen, kann es sein, dass wir uns nicht verändern. Dass wir bleiben, unser Charakter bleibt ein Babychrist. Es kann sein, dass wir falsche Gewohnheiten aufrechterhalten und dass unsere Sprache in unserem Lebensstil nur wenig Christus ähnlicher wird. Wow, wir haben nötig, von Gott berührt zu werden. Wir haben nötig, dass wir neue Offenbarungen von ihm bekommen. Wir haben gesagt, dass bei Gott seine Worte und die Realität übereinstimmt. Oder? Gottes Wort ist immer kreativ. Wenn er spricht, dann sind das Realitäten. Da gab es noch nichts und Gott sprach, es werde Licht und bumm, da war Licht. Bei Gott stimmen seine Worte und die Realität immer überein. Wenn Gott sagt, durch seine Wunden sind wir geheilt, dann ist das für Gott in der geistlichen Welt schon eine Realität. Und das haben wir noch nicht geschnallt. Wenn Gott zu uns sagt zum Beispiel, in Epheser 1,3, gepriesen sei der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit ein paar geistlichen Segenstropfen. Der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wenn das so steht, dann ist das bereits Realität in der geistlichen Welt. Dann sind wir bereits schon gesegnet in der geistlichen Welt. In der geistlichen Welt, da sage ich euch, gibt es keine Kranken. Im Himmel gibt es keine Krücken. In der geistlichen Welt hat Gott schon alles getan, das wir brauchen, um gesegnet, um wiederhergestellt zu sein. Denn Jesus hat am Kreuz eine perfekte Erlösung für uns erworben. Es ist voll. Das bedeutet, dass im Himmel bereits schon vorgesorgt ist für alle unsere Nöte, für alle unsere Herausforderungen, denen wir auf dieser Erde begegnen. Wir sind schon bereits gesegnet, was unsere ökonomischen Bedürfnisse betrifft. Folglich müssen wir nicht mehr unter dem Joch der Armut leben. Ich predige kein Wohlstandsevangelium, aber der Segen auch im materiellen Bereich, davon spricht die Bibel. Wir vertreten einen großen Gott, einen reichen Gott. Hey, die Straßen im Himmel sind schon von Gold. Und da sagst du, meine Berufung ist ein miserables Leben zu leben. Hey, wir müssen diesen König repräsentieren. Und ich glaube, er will uns segnen. Und wenn wir bereits gesegnet sind in unseren Familien, dann sollten in unseren Familien keine Scheidungen, keine Trennungen vorkommen. Wenn wir schon gesegnet sind mit allen Segnungen, dann sind wir bereits gesegnet, auch für einen gesalbten Dienst. Folglich sollten wir alle Gott in Freudigkeit und Fruchtbarkeit dienen können. Wenn diese Dinge in der natürlichen Welt noch nicht Realität geworden ist, dann deswegen, wieso? Weil es uns an Mangel an Offenbarung nicht gelingt, unseren Glauben zu aktivieren und diese Dinge im Glauben von der geistlichen in die materielle Welt zu übertragen. Und jetzt erkläre ich euch das anhand unseres Beispiels. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. Sind wir jetzt gesegnet oder sind wir nicht gesegnet? Wir sind gesegnet. Was ist unser Problem? Offenbarung fehlt es. An der Offenbarung fehlt es. Und deswegen hatte Paulus das geschnallt, dass wir das nicht checken. Und deswegen schreibt er weiter unten im Vers 17: Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt. Schmecken wir den Töff? Dass er euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, das fehlt uns, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches, was für ein wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Hey, es geht noch weiter. Und mit was für einer überschwänglichen großen Kraft er uns, den Glaubenden, am Werk ist. Er ist derselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Verstehen wir das? Das ist unser Problem. Wow, es fehlt uns an dieser Offenbarung. Und deswegen sagt der Paulus, er beugt seine Knie vor dem Vater und er betet für die Epheser, dass ihnen die Augen geöffnet werden. Das fällt nicht einfach so vom Himmel. Der Geist Gottes hat den Toten Jesus auferweckt. Es ist Power, es ist Kraft da. Es ist Kraft da, es ist uns alles geschenkt. Bei Gott stimmen seine Worte und die Realitäten immer überein. Jesus Christus ist derselbe gestern und vorgestern. Amen. Nein! Jesus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wenn er etwas sagt, dann stimmen seine Worte heute und morgen und übermorgen. Und deswegen brauchen wir diese frischen Begegnungen immer wieder mit ihm. Das Wissen gründet uns in der Wahrheit, aber erst die Offenbarung setzt das übernatürliche Wirken und die Präsenz Gottes frei in unserem Leben. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo Gott Neues tun will. Dinge, die wir noch nie gesehen haben. Glaubt ihr das? Aber da braucht es Veränderung. Da braucht es Offenbarung. Und Veränderungen sind oft schmerzhaft, die kosten uns etwas. Uns zu hinterfragen, kostet uns etwas. Aber Gott möchte, dass wir heute und morgen frische Begegnungen mit ihm haben und dadurch verändert werden. Und wenn unsere Vergangenheit und unsere angestaute und angesammelte Theologie uns hindert, Gott heute zu neu zu begegnen, dann haben wir ein Riesenproblem. Und er begegnet uns nämlich selten, so wie er uns das letzte Mal begegnet ist. Er ist kreativ. Und ich persönlich glaube ganz fest, dass Gott uns entsprechend unserem Hunger und unserem Durst nach mehr von ihm beschenken wird. Denn ein hungriger Mensch, der wird in irgendeiner Form aktiv. Entweder arbeitet er, oder er stiehlt. Oder er macht einfach etwas, dass sein Hunger gestillt wird. Er sucht Nahrung. Und der Hunger hat nach mehr Offenbarung, der wird sich aufmachen und er wird sich begegnen. Er wird sich bewegen. Amen. Ich habe in meinem Leben viele faszinierende Menschen getroffen. Aus vielen Kontinenten. Menschen, die frische Offenbarung hatten von Jesus über die Wahrheit des Wortes Gottes, die sie weitergegeben haben. Aber ich bin ganz ehrlich, nicht einer von ihnen war nur ein gelegentlicher Gottesdienstbesucher. Nicht ein einziger von ihnen ist lediglich alle 14 Tage aufgetaucht in der Lebensgruppe, um sich dort befruchten zu lassen. Von den wertvollen Erfahrungen der Brüder und Schwestern. Keiner von ihnen hat sich geistig ernährt mit einer gelegentlichen Bibellese, mit einem gelegentlichen, routinemäßigen, oh Gott, schenk mir einen guten Tag. Haben wir Hunger und haben wir einen Durst? Und zeigt sich das in unserem Leben? Ich werde vielleicht ein bisschen zu klar. Natürlich ist das eine Haltungssache. Die sagen so schön, das ganze Leben gehört Gott, oder? Aber zählen wir mal zusammen die Zeit, die wir beten jeden Tag, die Zeit, die wir Gottes Wort lesen, den Sonntagsgottesdienst, die Hauszelle, der Dienst in der Gemeinde. Kommen wir da wenigstens auf die biblisch-symbolischen 10%? Das wären also 17 Stunden pro Woche. Oder sind uns andere Prioritäten in unserem Leben wichtiger? Die Karriere, unser Hobby? Schaffen wir es, Gott reine 10% zu geben, um ihn zu suchen, um neue Offenbarungen von ihm zu bekommen? Natürlich hat das Ganze mit einer Sache der Haltung zu tun, aber hört, unsere Prioritäten, unsere Haltungen erkennen wir auch vor allem an dem, wie wir unsere Gedanken, unsere Zeit und unsere Finanzen investieren. Ganz bestimmt. Und wenn wir sagen, dass wir Gott lieben, dass er das Höchste unseres Lebens ist, dann muss sich das in unserer Zeit, in unseren Gedanken, in unseren Finanzen irgendwie zum Ausdruck kommen. Gottes Wort sagt uns, dass man keinen neuen Wein in alte Schläuche fassen kann. Was heißt das? Damit in biblischen Zeiten ein Weinschlauch brauchbar war, brauchbar geblieben ist, musste man ihn regelmäßig mit Öl pflegen, regelmäßig in Wasser einlegen. Wieso? Dass er weich blieb, elastisch blieb. Wenn wir unsere Gedanken nicht ständig erneuern durch das Wort des, und den Geist Gottes, sind wir starr, sind wir unelastisch, haben wir keine Offenbarung. Wenn wir diese Offenbarung nicht begehren und suchen, kommt sie nicht zu uns. Aber wenn sie kommt, dann wird unser Leben verändert, Halleluja, durch die Kraft des Geistes Gottes. Und wenn wir keine Offenbarung haben, wisst ihr, was dann geschieht? Dann beginnen wir zu kritisieren. So schnell sind wir dann, oh, das neue Zeug, die neue Welle. Dann geht bald der Schlauch und der neue Wein, den Gott schenken möchte, kaputt. Und so sucht Gott heute Menschen, die sich einen Schatz aus seinem Wort in ihrem Herzen angesammelt haben, die aber durch die Offenbarung Gottes und seines Wortes verstehen, was Gott heute tun möchte. Es sind Menschen, die sehnen sich nach neuen Heimsuchungen Gottes. Sie möchten diesen neuen Wein sehen. Der kann nur in unser Herz kommen, wenn es da Platz hat. Wenn er sich expandieren kann, denn der neue Wein, der blubbert, oder? Den kann man nicht so fangen mit unseren theologischen, gelehrten Dingen. Und ich glaube, dass Gott uns entsprechend unserem Hunger, unserem geistigen Durst nach mehr von ihm beschenken wird. Halleluja. Der hungrige Mensch wird aktiv. Er stiehlt, er arbeitet, er sucht Nahrung. Wer Hunger hat nach mehr Offenbarung, der wird sich aufmachen und sich bewegen. Und dann verändert sich unser Leben. Wunderbar. Wenn wir eine Begegnung haben mit dem lebendigen Gott, mit der Offenbarung seines wunderbaren Wortes. So wie die Hanna, so wie der Simeon. Uralt! Vielleicht an einem Stock gebeugt. In den Tempel noch geschafft, oder? Aber getrieben vom Wirken des Geistes. Offenbarung pur. Wow, was war das im Moment für Maria und Josef, oder? Als da ihr Sohn prophetisch gesegnet worden ist. Wow. Und ich glaube, Gott möchte das schenken in unserer Zeit. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. satt werden von Gutem. Bittet und ihr werdet bekommen. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Herr, wir brauchen immer wieder eine neue Begegnung mit dir, Herr. Wir brauchen eine frische Offenbarung von dir. Herr, wir wissen so vieles über dein Wort, die sensationellsten Wahrheiten, vielleicht sogar bis ins Griechische. Herr, aber in unserem Leben geschieht so wenig Veränderung. Unser Leben strahlt noch so oft so wenig Jesus-Ähnlichkeit aus. Und ich bete für mich als allererstes, Herr, dass du mir, dass du uns allen immer wieder neu begegnest. Dass in meinem Hunger, in meinem Herzen ein neuer Hunger entfacht wird. Einen neuen Durst erfasst wird nach mehr von dir. Weil du immer noch größer und herrlicher bist, als wir uns immer wieder das nur vorstellen könnten, erleben könnten. Schenk uns diesen Hunger und diesen neuen Durst, der uns aktiv macht. Der uns in deine liebenden Hände treibt. Der unser Glaube nicht zu einer Religion macht, sondern zu einer lebendigen Liebesbeziehung mit dir. Wo du als Vater zu uns sprichst und uns wichtige Offenbarungen gibst. Herr, du weißt, wo unser Herz und unser Verstand, unser Geist, unsere Gedanken starr geworden sind. Und wo wir gar nicht diese frischen Impulse von dir bekommen können. Herr, da bitten wir, dass du uns ein weiches Herz schenkst. Dass wir unser Herz immer wieder neu reinigen lassen. Pflegen lassen durch deinen Geist, der es geschmeidig macht, weit macht. Herr, wir wissen so viel von Liebe und Annahme und Vergebung und leben sie so schlecht aus, Herr. Herr, wir wissen so viel von deiner Kraft. Und erleben noch so wenig Heilung und so wenig Veränderung. Aber wir danken dir, dass heute ein neuer Tag ist, Jesus. Und dass du sagst, wer dich sucht von ganzem Herzen, der wird dich finden, Herr. Und ich bete, dass hier Menschen, Männer und Frauen aufstehen mit einem neuen Verlangen, dir zu begegnen. Und dass sie frische Offenbarungen haben, die dieses Tal verändern werden. Weil du Raum bekommst, weil dieser neue Wein gefasst werden kann. Und da kommt Freude und da kommt Leben. Und da muss alle Religiosität in die Knie gehen im Namen von Jesu Christi. Herr, dieses Wort ist nicht gedacht, dass wir erschlagen werden damit. Aber es ist gedacht, dass unser Herz weich wird. Und dass wir dir begegnen, Herr. Dass wir dir begegnen, dass wir dich suchen. Herr, wir möchten dich erkennen, so wie du bist, Herr. Es sind viele Menschen arm, mausarm geistig gesehen um uns herum. Und sie brauchen diese neue Offenbarung deiner selbst, Herr. Unsere Kirchen, sie brauchen eine neue Offenbarungskraft deiner Liebe, Herr. Mach uns zu Werkzeugen. Mach uns zu Menschen, die in ihrem Herzen diesen Schatz, diesen wunderbaren Schatz einfach behalten können, Herr. Möge Christus in unserem Leben mehr und mehr offenbar werden. Herr, wir danken dir, Herr. Herr, ich bete, bewahre dieses Wort in unserem Herzen. Mach uns hungrig, Herr. Mach uns durstig nach mehr von dir, Herr. Halleluja, Herr. Danke, dass du Menschen wohltust, Herr. Dass du Menschen dienst, Herr, die bedürftig sind. Aber suche speziell die Menschen heim, die mehr von dir möchten, Herr. Die sagen, mein Leben soll Gott ganz gehören. Möge ich ein Werkzeug des Allerhöchsten sein. Möge ich einen Unterschied machen für die Ewigkeit mit meinem Leben. Halleluja. Ich segne jeden Bruder, jede Schwester hier, Herr. Herr, und ich bete, wenn Menschen hier sind, die noch nie eine persönliche Offenbarung von dir bekommen haben, die noch nicht verstanden haben, dass du ein Gott der puren Liebe bist, die dich noch nie als Erlöser persönlich angenommen haben, Jesus, tu ihnen gerade besonders wohl in diesem Moment. Lass sie vom Wissen, vom Glauben zum Erleben kommen. Ach, wie hast du mein Leben transformiert und mein Herz mit Freude erfüllt, Herr, als mir die Augen geöffnet wurden, für das du lebendig bist und für meine Sünden ganz persönlich gestorben bist. Oh, schenk uns Offenbarung, Jesus. Halleluja. Ich denke, wir singen noch ein Lied und Max wird abschließen dann. Amen.